NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Es geht schlecht, aber es geht trotzdem. Das ist eine typische jüdische Antwort.
Für uns ist klar, oder für viele von uns ist klar, wenn es hart auf hart kommt, sind die Koffer gepackt und man geht nach Israel.
Es tut mir jeden Tag mehr weh, was ich sehe, was nach dem 7. Oktober passiert ist. Es war mir ganz klar, am 7. und 8. Oktober war die Welt vielleicht noch für Israel, mit Israel und für die jüdischen Menschen oder für die Menschen in Israel. Aber spätestens danach schlug alles um.
2 Jahre liegt das Massaker der Terrororganisation Hamas auf Israel vom 7. Oktober zurück. Ein Pogrom, wie es die Welt seit der Shoah nicht gesehen hat und dem mehr als 1200 Menschen zum Opfer fielen. Und über 250 Menschen wurden damals von der Hamas und anderen militant-terroristischen Gruppen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Im dadurch ausgelösten Gazakrieg starben mittlerweile Zehntausende. Mehr als 100.000 Menschen wurden verletzt. Gaza gleicht einer Trümmerwüste. Menschen leiden Hunger, sind auf der Flucht. Das Leid ist grenzenlos. Trauer, Wut und Verzweiflung gibt es unter Israelis und unter Palästinensern. Ausgangspunkt des Grauens war der 7. Oktober. Wir wollen in dieser heutigen Folge von Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, darüber sprechen, was sich im Leben von Jüdinnen und Juden hierzulande in den vergangenen 2 Jahren verändert hat, wie sie mit all dem umgehen, welche Ängste, vielleicht auch welche Hoffnungen sie haben, trotz alledem. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch heute Florian Breitmeier
und Carsten Dippel. Hallo.
Der 7. Oktober 2023 und die Folgen. Carsten, du hast ja in den vergangenen 2 Jahren viele Gespräche mit Jüdinnen und Juden geführt, sie getroffen, Initiativen begleitet und hast beobachtet, was sich in ihrem Leben hier in Deutschland verändert hat. Wie ist da deine Wahrnehmung ganz aktuell an diesem 2. Oktober 2025, da wir diese Podcast-Folge aufnehmen?
Also mein Eindruck ist, dass nicht nur die jüngsten Ereignisse tiefe Spuren in der jüdischen Community hinterlassen haben. Sie erleben die Demonstrationen, auch Wut, die sich gegen sie richtet. Es gibt massive Vorwürfe bis hin zum Vorwurf des Völkermords. Und Jüdinnen und Juden in Deutschland werden oft pauschal kritisiert und müssen sich rechtfertigen für diesen Krieg im Gazastreifen und das Leid, das er hervorruft. Dabei hadern viele ja selbst mit diesem Krieg und sehen zum Teil auch die Regierung um Ministerpräsident Netanjahu kritisch. Gleichzeitig spüren und erfahren viele Antisemitismus ganz real in ihrem Alltag. Es gibt Rückzugstendenzen, Freundschaften zerbrechen, auch Gefühle der Einsamkeit gibt es, der Kälte und so empfundene mangelnde Empathie. Aber ich habe auch beobachtet eine Stärkung nach innen. Man schließt sich zusammen. Die jüdische Identität wird vielen stärker bewusst.
Das sind ja vielschichtige Gefühle, die du da beschreibst. Wie gehen nun diejenigen damit um, die du getroffen und auch gesprochen hast?
Die große Frage ist, was wird? In diese durchaus komplexe Gefühlswelt mischen sich ja auch immer wieder Sorge und Resignation. Ich habe in der vergangenen Woche mit Ulrike Offenberg gesprochen. Sie ist Rabbinerin der liberalen Gemeinde in Hameln.
Also ich erlebe es als eine extrem schwierige Situation zurzeit. Politisch in Deutschland durch den wirklich überall präsenten Antisemitismus und immer schlimmer. Da ist so ein Damm gebrochen, das lässt sich auch nicht mehr einfangen. Zugleich natürlich die Situation in Israel, der Krieg in Gaza, der nicht endet und für den es irgendwie keine Perspektive gibt. Also all das ist sehr, sehr deprimierend.
Ulrike Offenberg betreut gleichzeitig auch die liberale Gemeinde in Stuttgart, die durch viele Familien mit einem Bezug zu Israel geprägt ist.
Juden werden überall in der Welt beschuldigt für das, was die Regierung Netanjahu tut. Und zugleich ist es ganz schwer für uns eine, so empfinde ich es, dass es ganz schwer ist, ein Forum dafür zu finden, wo wir dieses Durcheinander von Gefühlen und Gedanken, auch unsere Selbstkritik äußern können, weil sofort in unserem Umfeld hier wird alles gleich genommen und von in einer antisemitischen, anti-israelischen Weise verwurstet.
In diesem Jahr, sagt Ulrike Offenberg, verstärke sich all das durch die hohen jüdischen Feiertage, die ja vor allem eine Zeit der Selbstreflexion sind.
Vor einem Jahr war der Schock über den 7. Oktober und auch das Verwundern über das Erstarken des Antisemitismus hier noch sehr viel stärker. Dies Jahr hat es für mich eben auch noch diesen Aspekt von Moral Injury, also dieses Verletztsein in den Grundannahmen über unsere Werte im Judentum und wie sie sich bewähren in der Welt. Und das ist in diesem Jahr noch mal viel stärker in Frage gestellt durch diesen Aspekt, wie wird Judentum gelebt, wenn der Aspekt von Macht dazu kommt.
Bei Ulrike Offenberg ist zu spüren, wie gegenwärtig der 7. Oktober noch immer ist. Manche haben Angehörige oder Freunde bei dem Hamas-Terrorangriff verloren. Fast jeder weiß von jemandem, in dessen Familie Opfer zu beklagen sind. Und noch immer sind Geiseln in den Händen der Hamas. In Israel protestieren Zehntausende für deren Freilassung. Und das bewegt Jüdinnen und Juden auch hier sehr. Schrecken und Trauer sitzen tief. Da gibt es auch nicht selten Wut über die Politik in Israel und auch Enttäuschung über die Haltung der Bundesregierung, die, so sehen es viele, nicht genügend unternehme für die Freilassung der Geiseln. Denn was häufig übersehen wird, es sind ja auch nach wie vor deutsche Staatsbürger unter den Geiseln.
Masche Grabe, Schwil Oktober, en be'etzem milim leter et zeh.
Was im Oktober geschah, dafür gibt es eigentlich keine Worte, um es zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob man es Pogrom nennen kann. Es ist etwas Schreckliches. Ich habe eine Freundin, deren Mutter aus dem Süden kommt und für eine Botschaft arbeitet. Sie ging zu 1200 Beerdigungen. Das ist unvorstellbar. Es bricht einem das Herz, wenn jemand stirbt. Und noch mehr, wenn jemand ermordet wird. Was passiert ist, ist etwas, von dem wir dachten, dass es niemals passieren wird.
So erzählt es die israelische Fotografin und Künstlerin Ruti Zunz im Zeitzeugenprojekt Kolot. Kolot, das ist hebräisch und bedeutet Stimmen. Ruti Zunz lebt seit 1991 in Berlin. Sie ist seit vielen Jahren auf Spurensuche zu ihrer eigenen Familiengeschichte in Deutschland. Hier besaßen ihre Vorfahren einst eine Kaffeehauskette. Ihr Ururgroßvater war der berühmte Historiker Leopold Zunz. Ihr Vater konnte 1939 als Kind Deutschland noch rechtzeitig verlassen. Seine Geschwister und auch Ruti Zunz Großvater Karl wurden in Auschwitz ermordet.
Und es ist schon krass für mich, gerade wo ich das bearbeite, begehe mich auf eine emotionale Reise, passiert auch der 7. Oktober. Und das ist so eine direkte Verlinkung, so ein Hauch von Gefühl von, ja, die Geschichte wiederholt sich.
Ein Gefühl, Geschichte wiederhole sich, sagt Ruti Zunz. Ist das ein Gefühl, von dem auch andere berichten, mit denen du gesprochen hast?
Ja, so oder ähnlich drücken es auch andere aus. Für viele Jüdinnen und Juden weltweit, nicht nur in Israel, hat das Massaker der Hamas sehr starke emotionale Reaktionen hervorgerufen. Erinnerungen an die Pogrome und Morde von früher werden wach und insbesondere natürlich an die Shoah. So haben es viele berichtet. Da ist zum Beispiel Eliezer Sawatzki, auch er ein Israeli, der seit mehr als 20 Jahren in Berlin lebt.
Mit diesem Gefühl lebe ich, seit ich geboren bin, als Sohn von Holocaust-Überlebenden. Ich habe immer die Botschaft bekommen von meinen Eltern, die Welt im Großen und Ganzen. Keiner hat sich wirklich um die Rettung von den Juden massiv gekümmert. Und das Gefühl war, es wiederholt sich.
Marina Czerniewski, die Gründerin und Leiterin der Beratungsstelle OFEC, die das Zeitzeugenprojekt Kolot konzipiert hat, spricht davon, dass diese Erinnerungen und transgenerationale Traumata in die Gegenwart einer wieder und wieder gefährdeten jüdischen Existenz rücken.
Ich glaube, in jüdischen Biografien spielt der Gedanke des Verstecks und der Gedanke vom Schutz, aber auch von Schutzlosigkeit, von drohender Gefahr und Befreiung eine ganz wichtige Rolle. so eine Gegenwart, die sich mit dem Vergangenen verschmelzt und verwebt, weil vieles aus der Vergangenheit wieder aktualisiert wurde, beispielsweise die als vergessen geglaubten Gefühle der Verletzlichkeit, Verwundbarkeit, das Bild des Verstecks kommt gerade auch hoch.
Von diesem starken Gefühl der Retraumatisierung berichtet auch die Publizistin Barbara Besitzky ehrlich. Alle vier Großeltern sind Shoah-Überlebende.
Ich habe mich noch nie so intensiv jüdisch gefühlt wie seit dem 7. Oktober. Das liegt einerseits wahrscheinlich daran, dass wir alle auf eine Art retraumatisiert wurden, dass da unsere Leute massakriert wurden auf eine Art, die man einfach nicht begreifen kann. Und das liegt andererseits eben auch an dem Hass, der uns plötzlich entgegenschwappt, überall auf der Welt und in überhaupt jedem Bereich. Und dann aber auch in dem großen, lauten, brüllenden Schweigen, das neben dem Hass einem einfach das Herz bricht.
Hinzu kommt, so berichten es manche, eine Art Empathielosigkeit, die viele seit dem 7. Oktober wahrnehmen. Es ist ja in der Tat bezeichnend, dass etwa ausgerechnet die internationalen Organisationen für Frauenrechte angesichts der sexuellen Gewaltverbrechen am 7. Oktober und unmittelbar danach keine Sprache fanden. Das fürchterliche Verbrechen als das zu bezeichnen, was es war. Die Journalistin Esther Shapira bezeichnet das als kaltes Schweigen.
Da ist aber auch das Entsetzen über diejenigen, die schreien und diejenigen, die zulassen, dass judenfeindliche Israel-Hass auf deutschen Straßen, in deutschen Universitäten, in der Kunst, in der Kultur überall herausgebrüllt werden kann, so viel Platz hat und dass so wenige dagegen protestieren und ihnen ins Wort fallen.
Die ehemalige Vorsitzende der Berliner jüdischen Gemeinde, Lala Süßkind, bringt das so auf den Punkt.
Es tut mir jeden Tag mehr weh, was ich sehe, was nach dem 7. Oktober passiert ist. Es war mir ganz klar, am 7. und 8. Oktober war die Welt vielleicht noch für Israel, mit Israel und für die jüdischen Menschen oder für die Menschen in Israel. Aber spätestens danach schlug alles um.
Zu Pessach in diesem Frühjahr war Lala Süßkind in Israel. Sie hat dort die am 7. Oktober schwer verwüsteten Orte besucht. Sderot, den Kibbutz Neir Oz, hat mit Überlebenden des Massakers und traumatisierten Soldaten gesprochen. Der 7. Oktober sei bis heute präsent in ihrem Leben, sagt Süßkind. Auch weil dessen Schockwellen nach wie vor zu spüren sind.
Ich meine, ich musste mit Schrecken erkennen, dass tagtäglich der Antisemitismus wächst. Und zwar nicht gegen Israelis, sondern wenn ein Mensch hier draußen, weiß ich, ein hebräisches Lied singt oder ein Magen David trägt oder ein Kippa trägt, da gibt es wirklich No-Go-Areas in Berlin, was ich nie wahrhaben wollte. Stimmt aber leider. Es wächst eine Wut in mir über so viel menschliche Dummheit.
Jüngst wurde auch eine Langzeitstudie vorgestellt. Forschende der Fachhochschule Potsdam und des Berliner Kompetenzzentrums für antisemitismuskritische Bildung und Forschung, die stellten fest, dass Jüdinnen und Juden seit dem 7. Oktober 2023 massive Anfeindungen in der Öffentlichkeit erleben und sich auch vielerorts ausgegrenzt fühlen. Und wir können noch einmal hören, wie es Eliezer Sawatzki beschreibt.
Ich erlebe viele Enttäuschungen in den letzten fast 2 Jahren, seit dem Massaker von den 17.10.23. Ich fühle mich auch hier in Deutschland überhaupt nicht mehr so sicher wie früher. Es ist mir auch eine neue Erfahrung seit 2 Jahren, dass ich meine Herkunft, meine Identität verstecken muss, dass ich kein Hebräisch in den öffentlichen Verkehrsverbindungen sprechen kann. Ich möchte Bedrohungen, Konfrontationen und sinnlose Gespräche vermeiden.
Davon kann auch Philipp Heymann-Engel berichten.
Der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen.
Genau. Engel hat den Posten des Chefredakteurs erst wenige Tage vor dem 7. Oktober 2023 übernommen. Auf einem Familienausflug, es war Schabbat, erreichten ihn von Stunde zu Stunde mehr die schrecklichen Nachrichten aus Israel. So berichtet er es. Angehörige und KollegInnen waren in Israel. Es war das erste Mal in der Geschichte der Jüdischen Allgemeinen, dass am Schabbat, zumindest für die Online-Ausgabe, gearbeitet wurde.
Es hat sich alles geändert. Unsere Themen sind viel härter geworden, düsterer geworden. Wir müssen über das schreckliche Leid der Geiseln immer noch berichten. Wir müssen über den Krieg im Gazastreifen berichten. Wir müssen über Israels Dilemma berichten, wie es auf diesen Terror der Hamas reagieren muss oder kann. Und unsere persönliche Gefährdungsstufe spielt da auch noch mal eine große Rolle. Der 7. Oktober hat alles geändert auf allen Ebenen.
Philipp Heymann-Engel ist eines der prominentesten jüdischen Gesichter in Deutschland. Er steht nicht nur im öffentlichen Scheinwerferlicht, sondern auch im Fokus von Antisemiten. Dass die Jüdische Allgemeine Ziel von antisemitischer Hetze ist, sei nicht neu und man sei das leider seit vielen Jahren gewohnt, sagt Engel.
Nach dem 7. Oktober, und das haben wir nicht für möglich gehalten, wie gesagt, weil das Niveau schon sehr hoch war, sind nochmal alle Dämme gebrochen, haben die Sicherheit erhöhen müssen, was an antisemitischen Zuschriften und Social-Media-Kommentaren reinkommt, ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Wir wissen, wo du wohnst, Philipp Heymann-Engel. Du bist schlimmer als Josef Goebbels, antimuslimischer Hetzer, Völkermordsprediger. Du hast Blut an deinen Händen. Der Tag der Gerechtigkeit wird kommen und wir werden deine Hände abhacken, weil Blut an ihnen klebt. Das betrifft mich, das betrifft die Kollegen. In dem Ausmaß gab es das vorher nicht.
Die Verunsicherung, die Angst hat viele jüdische Menschen erfasst. Das spürt auch Nina Peretz, Vorstandsmitglied der Synagoge Frenkelufer in Berlin. Seit vielen Jahren befindet sich hier eine bunte und quirlige jüdische Gemeinschaft, die sehr international geprägt ist. Es gibt viele Familien mit Kindern und zahlreiche haben einen israelischen Hintergrund. Der 7. Oktober markierte eine Zäsur.
In der Art und Weise, wie wir leben, wie wir auf der Straße laufen und wie sicher wir uns fühlen. Das ist natürlich den Bedrohungen geschuldet, das ist aber auch den ganz konkreten Angriffen auf jüdische Einrichtungen und auf jüdische Menschen geschuldet, die uns schon große Angst machen.
Anfangs habe es noch viel Solidarität, vor allem von politischer Seite, gegeben, sagt Nina Peretz. Doch viele Gemeindemitglieder hätten Angst gehabt, in die Synagoge zu kommen, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Inzwischen ist von immer mehr jüdischen Eltern zu hören, die ihre Kinder lieber auf eine jüdische Einrichtung geben wollen, in einen geschützten Raum.
Das ist insgesamt der Prozess, den wir halt beobachtet haben, dass am Anfang die Solidarität mit den Opfern in Israel sehr, sehr stark war und dann eben mit dem fortschreitenden Krieg und all den Grausamkeiten in Gaza diese Solidarität stark nachgelassen hat. Also dass einfach die Tatsache, dass die Opferzahlen in Gaza so groß geworden sind, einfach diese Solidarität mit den Opfern in Israel und auch mit der jüdischen Community hier irgendwie weggewischt hat.
Und ein Aspekt habe sie dabei besonders betroffen gemacht.
Dass Menschen, die einfach bis vor kurzem überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatten, also ich sag mal aus den linken Räumen oder auch den queeren Spaces, plötzlich eine sehr starke Meinung hatten. Zum einen Solidarität mit den Opfern, die wir genauso empfinden und empfunden haben, aber eben auch dann sehr schnell verbunden mit einem starken Antisemitismus. Und dadurch wurden einfach viele Räume immer kleiner.
Carsten, hast du denn in den Gesprächen auch Reaktionen festgestellt, sich damit eben nicht einfach abzufinden? Also setzen die Menschen dem auch etwas entgegen?
Ja, durchaus. Rabbinerin Ulrike Offenberg erzählte, dass es bei vielen eine verstärkte Hinwendung zu jüdischen Inhalten gebe, ein Bewusstwerden jüdischer Identität. Und so sehr sich manche auch zurückziehen, ihr Jüdischsein in der Öffentlichkeit verbergen, so suchen doch gerade junge Leute gezielt jüdische Räume auf und sie leiten daraus etwas Positives für sich ab.
Das gibt mir Hoffnung, dass da Leute sind, die um eine Sprache ringen, die auch zum Teil schon eine Sprache gefunden haben. Das habe ich in den letzten 2 Jahren gemerkt, wie da junge Leute sich hinstellen und auf einmal druckreif reden und sagen, sie wollen sich das nicht bieten lassen und sie empfinden das als eine Heuchelei in ihrer Umgebung, wenn es immer heißt, nie wieder, aber sie sind mit wirklich eklatantem Antisemitismus konfrontiert und einem Verringern ihres Handlungsradius und auch dass sie zurückgeworfen sind, ständig zu überlegen, wie sichtbar oder unsichtbar sie in bestimmten Situationen ihres Alltags sein sollten. Ich glaube, wir sind in einem ganz tiefen Umbruch. Das wird einige Leute dazu bringen, tiefer in die Unsichtbarkeit zu verschwinden und andere in ein lautes, trotziges Aufbegehren.
Auch Nina Perretz will die Hoffnung nicht aufgeben.
Also wir versuchen, alle Sachen weiterhin zu machen, uns auch nicht einschüchtern zu lassen und gerade auch diese Öffnung in die Nachbarschaft weiterhin zu pflegen. Direkt nach dem 7. Oktober 23 war es so, dass der interreligiöse Dialog oder auch der nachbarschaftliche Dialog nicht die allerhöchste Priorität hatte. Man musste erst mal gucken, wie halten wir die Community zusammen, wie schaffen wir erst mal geschützte Räume. Es war aber so, dass wir sehr schnell die Gespräche wieder aufgenommen haben, also auch Angebote zu Gesprächsrunden angenommen haben und auch weiterhin zum Beispiel die jüdisch-muslimischen Projekte, die wir haben, weitergeführt haben.
Und angesichts dessen, was ja geschehen ist, ist ja eine solche Reaktion mutmaßlich auch nicht selbstverständlich.
Absolut nicht, nein. Klar, es gibt Beispiele für einen ehrlichen Dialog, zum Beispiel zwischen Jüdinnen und Juden und Muslimen, Freundschaften, Initiativen auf lokaler und regionaler Ebene. Das ist im Grunde unstrittig. Gleichzeitig bedeutete der 7. Oktober, der Terrorüberfall der Hamas, der anschließende Krieg im Gazastreifen mit Zehntausenden Toten, Hungernden, Menschen auf der Flucht, eine enorme Belastung für den interreligiösen Dialog. Und da ist sehr viel kaputt gegangen. Die Stimmung hat sich aufgeheizt, nicht nur an den Universitäten. Mit Blick auf die jüdische und israelische Community in Deutschland lässt sich sagen, die Zahl antisemitischer Angriffe auf jüdische Einrichtungen und auf Jüdinnen und Juden ist seit dem 7. Oktober massiv angestiegen. Gleichzeitig werden Veranstaltungen mit jüdischen oder israelischen Teilnehmern im Kulturbereich abgesagt, Wissenschaftskooperationen ausgesetzt, können israelische Restaurants teils nur unter Polizeischutz besucht werden. Sehr häufig hat man den Eindruck, wird die jüdische Gemeinschaft in Deutschland pauschal haftbar gemacht für das Vorgehen Israels im Gazastreifen. Rabbinerin Ulrike Offenberg sagt, das spüre vor allem schon die junge Generation.
14-Jährige, die von Mitschülern angemacht werden auf dem Schulhof, sollen sich rechtfertigen für den Gazakrieg. Also das ist diese Generation, die im Moment wirklich in erster Linie steht und alles abkriegt. Und wir als Elterngeneration können da nur mit großem Schmerz zusehen und versuchen, unsere Kinder zu stärken und so. Aber die müssen es aushalten.
Verwundern könne er das jedoch nicht, sagt der Journalist Philipp Peymann-Engel.
Mir war schon ziemlich schnell klar, dass die Solidarität mit Israel, die es ja in den ersten Tagen und auch in den ersten Wochen gegeben hat, dass sie ziemlich schnell in dem Moment erodieren wird, wenn Israel ein wehrhafter Staat sein muss.
Und wenn es eines gibt, das wir hätten gelernt haben, lernen sollten in den letzten, sagen wir, 2 Jahre, ist, dass man nichts glauben soll, bis ein paar Monate später. Man muss sehr vorsichtig sein oder sehr dumm sein, um viel vorauszusagen. Man lebt von einer Minute, einem Moment, einem Tag zum nächsten, nicht viel mehr.
Das sagt der liberale Rabbiner Walter Rothschild zum 7. Oktober. Für ihn teilt sich die Welt in ein Davor und ein Danach.
Der 7. Oktober war eine Katastrophe für Israel. Die Staatsbürger glaubten, ihre Grenzen waren sicher und haben etwas anderes, Furchtbares gelernt. Das war ein Schock. Der 8. Oktober war der Schock für die Reste der Welt, für die jüdische Leben im Rest der Welt. Für die ersten paar Wochen gab es Stille aus Israel. Es gab so einen Schock. Und in diesem Schock hörte man nur einige Stimmen. Und diese Stimmen kamen aus der UN, Herr Guterres und andere. Bitte nicht überreagieren, bitte nicht überreagieren. Aber leider sind diese Stimmen noch immer stärker geworden. Alles, was Israel macht, ist überproportional, ist falsch, ist brutal, ist nicht zu gerechtfertigen und.
Rabbiner Walter Rothschild spricht hier einen Rechtfertigungsdruck an. Carsten, mit denjenigen, mit denen du ja auch gesprochen hast für diese Folge, sehen das alle so oder gibt es auch andere Stimmen?
Es gibt auch andere Stimmen durchaus. Auf einer Kundgebung für die Geiseln habe ich die Israelin Hila getroffen. Sie hat lange Zeit in Großbritannien gelebt, bevor sie nach dem Brexit nach Berlin kam.
Ich bin natürlich sehr gegen Hamas auch und was am 7. Oktober passiert hat.
Ich denke, die Hamas muss verschwinden, ja. Aber ich denke auch, die Palästinenser haben ebenso ein Recht auf Leben in Frieden. Also ich glaube fest an zwei Staaten für zwei Nationen. Es ist natürlich kompliziert. Viele Menschen in Gaza sind gegen Israel. Das waren sie auch schon vor dem 7. Oktober. Aber jetzt wahrscheinlich noch sehr viel mehr.
Rabbiner Walter Rothschild, den wir vorhin schon gehört haben, möchte in diesem Zusammenhang folgende Perspektive einnehmen. Grundsätzlich mag auch er nicht in den Chor derer einstimmen, die Israel in der Defensive sehen. Strategisch habe das Land mit der Ausschaltung einer unmittelbaren Bedrohung durch die Hisbollah im Libanon und den Bombenangriffen auf die Atomanlagen des Iran etwas Wichtiges erreicht. So furchtbar das Leiden derer sei, die diesem Krieg ausgesetzt sind und unter der Gewaltherrschaft der Hamas stehen.
Ich würde sagen, dass Israel hat diesen Krieg gewonnen, auf enorm hohen Preis, aber nichtdestotrotz, die einfache Situation ist, wenn Israel nicht gewonnen hätte, dann wäre es jetzt kein Israel mehr geben. Und ich persönlich habe keine Lust mehr, mich für Israel zu entschuldigen. Ich will stolz sein auf ein Land, das sich geschafft hat, zu überleben und weiterzuentwickeln.
Klar ist aber auch, viele machen sich Sorgen nicht nur um die jüdische Zukunft in Deutschland und Europa, sondern auch über die Zukunft Israels. Man spürt die Einschnitte. Seit 2 Jahren ist der Tourismus nach Israel stark eingebrochen. Und auch israelische Jugendgruppen zum Beispiel reisen derzeit kaum nach Deutschland. Die deutsch-israelische Jugendbewegung stecke in einer tiefen Krise, sagt Uriel Kashi, der sich im deutsch-israelischen Jugenddialog engagiert.
Es gibt Angst vor antisemitischen Ausschreibungen, dass man mit einer israelischen Jugendgruppe unterwegs ist und dann irgendwas passiert und dann auch die deutschen Schülerinnen und Schüler gefährdet werden könnten. Ich glaube, es hängt auch wieder damit zusammen, dass Israel einfach so ein negatives Image hat, dass man auch mit israelischen Schülerinnen nicht arbeiten möchte.
Aufgrund der vielerorts prekären Sicherheitslage für Israelis weltweit gibt es inzwischen hohe Auflagen der israelischen Behörden für Reisen von Jugendgruppen ins Ausland.
Damit geht sehr, sehr viel verloren. Kontinuität geht verloren. Oft Partnerschaften, die über Jahrzehnte langsam gewachsen sind, drohen zu zerbrechen wegen dieses aktuellen Krieges.
Wie sehr sich die Dinge auch verändert haben, zeigt auch, wenn zum Beispiel Plakate ins Schaufenster gehängt werden, wonach Israelis als Kunden in einem Geschäft unerwünscht seien. So geschehen ist das ja zum Beispiel in Flensburg. Oder man hört aus anderen Städten, dass Anfeindungen und Bedrohungen zunehmen.
Das ist leider richtig. Es gibt israelische Restaurants, da ist man unter Polizeischutz. Andere Lokale haben aufgegeben, weil die Gäste ausblieben. Kürzlich machte das beliebte Kanaan im Szeneviertel Prenzlauer Berg Schlagzeilen. Es drohe die Schließung, so hieß es. Ich habe mit einem der beiden Inhaber gesprochen, dem Israeli Os Ben David, der das Restaurant zusammen mit dem arabischen Israeli Jalil David führt und moderne israelische und palästinensische Küche anbietet. Einen Tempel der Hoffnung nennt Os Ben David ihr Herzensprojekt, das er wie kein zweites für den Glauben an eine bessere Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern steht. Aber auch das Kanaan erhält regelmäßig Hassnachrichten. Doch der Druck aufs Kanaan sei in erster Linie ökonomisch, sagt Ben David. Da ginge es ihnen wie vielen Gastronomen, die derzeit um ihre Existenz kämpften. Trotzdem spiele der Nahostkonflikt eine Rolle für die Probleme des Kanaan.
In very extreme times, when you are or left or right, or pro-Israeli or pro-Palestinian, and there is nothing in the middle, and there is a culture of cancellation.
Aus Ben David erzählt hier, wie schwierig diese Zeiten sind, wo ganz viele entweder auf der einen oder auf der anderen Seite stehen, entweder pro-israelisch oder pro-palästinensisch sind, wenn es quasi nichts mehr dazwischen gibt und wenn es insgesamt eine Kultur der Ausgrenzung gibt, eine sehr aggressive Stimmung. In so einer Zeit hätten Menschen durchaus Angst, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn sie dann so einen Ort sehen, wie das Kanaan zum Beispiel, und sehen, dass selbst so ein Projekt unter Druck steht, dass Leute angegriffen werden, ständig diese Nachrichten hören, dann sind sie dessen einfach auch müde. Und das wenige Geld, was vielen Leuten heute zur Verfügung steht, da überlegt man dann zweimal, in welches Restaurant gehe ich denn jetzt? Gehe ich dann in dieses Kanaan und bin dann wieder mit diesem Thema konfrontiert oder gehe ich vielleicht lieber zum Italiener um die Ecke? Und ja, so ist es halt.
They want a break. They managed to collect 3 euro in these hard times. They will go to Italian restaurants. Why not? Here we don't cook. Here we don't cook. I'm always telling them, we create energy. Okay, we create energy. That's what it is. We create energy, and the way we create the energy, you come here and eating this energy, you go from here different.
Und Os Ben David sagt auch, wir kochen hier nicht einfach, sondern wir kreieren Energie. Und diese Energie nimmst du in dich auf und dann gehst du vielleicht anders von hier weg.
Und das könnte ja eigentlich Hoffnung geben. Auf der einen Seite ist das auch so. Was man aber auch verstärkt eben aus der jüdischen Gemeinschaft hört, ist, dass Eltern ihre Kinder zum Beispiel von staatlichen Schulen nehmen und sie lieber in eine jüdische Einrichtung geben. Man hört aber auch, dass manche an Auswanderung denken oder Deutschland bereits verlassen haben. Hast du denn auch solche Stimmen gehört?
Ja, das habe ich. In vielen Gesprächen sogar ging es um diese Frage, gehen oder bleiben. Und das ist eine existenzielle Frage, vor allem für die junge Generation. Nur die Frage ist, wohin? Innerhalb Europas sei die Schweiz noch immer eine gute Adresse, sagen manche. Es gibt aber durchaus auch Leute, die sich für Israel entscheiden und manche ganz bewusst. Ich denke da zum Beispiel an Noga, eine junge Deutsch-Israelin aus Berlin, die im vergangenen Jahr ihr Abitur gemacht hat.
Und über die wir hier auch an gleicher Stelle in einem Podcast im vergangenen Jahr berichtet haben. Damals ging es um den Antisemitismus an Schulen nach dem 7. Oktober. Und Noga hatte uns damals auch von ihrer besten Freundin erzählt. Und ich erinnere mich, dass diese Freundschaft durch den 7. Oktober eben einer echten Belastungsprobe ausgesetzt war. Sie am Ende dann aber wieder zusammenfanden. Aber Carsten, was ist denn aus dieser Freundschaft geworden?
Ich habe Noga im August getroffen und sie berichtete davon, dass diese Freundschaft inzwischen doch zerbrochen ist. Und nun ist Noga tatsächlich nach Israel gegangen, bewusst auch, um dort ihren Militärdienst zu leisten. Das ist ein besonderer Schritt in dieser Situation und ein Schritt, vor dem sie sich lange gescheut hat, wie sie mir erzählte. Denn ihr war klar, dass sie als Tochter eines Israeli zum Militärdienst eingezogen würde. Ich habe wirklich gestaunt, als sie mir das im August erzählte, dass sich ihre Haltung in den zurückliegenden Monaten doch so verändert hat.
Die Angst ist nicht weg und die Angst wird auch nicht weggehen. Die Angst ist da, genauso wie vorher wahrscheinlich. Aber es hat sich einfach viel verändert, auch mit, also wie ich da drauf blicke. Und mittlerweile denke ich mir, dass es irgendwie mir einfach wichtiger ist, tatsächlich dort zu sein und meinen Beitrag zu leisten, als hier in Angst zu hocken.
Ich habe Angst, ich zu sein. Also, was das alles mit mir macht, das ist Unsicherheit, Angst und natürlich, ich stelle mich die Frage, ist Berlin, Deutschland, ist das ein Ort für mich? Nicht nur für mich. Ich denke, wenn das für Juden irgendwo gefährlich ist, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das für alle gefährlich sein wird.
Was Eliezer Sawatzki Kraft gibt, ist seine liberale Gemeinde Sukkat Shalom. Dort in den Gottesdienst zu gehen, die Freundschaften zu pflegen. All das habe an Bedeutung gewonnen, sagte er. Er habe inzwischen mehr jüdische und israelische Freunde als nicht-jüdische.
Wir verstehen, dass
unsere Zusammenhalt für uns mindestens psychisch viel wichtiger geworden ist. Wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen, mindestens mental, auch wenn wir rein technisch nicht wirklich was machen können. Aber erst allein, dass du mit Menschen, die ähnliche Schicksal zu deinem haben, zusammen bist, das hilft schon.
Auch Noga verbindet mit ihrer Alia, mit der Einwanderung nach Israel, eine Hoffnung.
Und ich freue mich auch einfach total, Teil dieser Mehrheitsgesellschaft zu sein und nicht Teil dieser Minderheit zu sein, die sich immer verstecken muss, die sich immer Sorgen machen muss, ob das jetzt schon zu jüdisch ist, ob man mich zu stark schon erkennen kann oder ob ich jetzt Hebräisch sprechen kann oder nicht auf der Straße und so weiter.
Das sagt die Deutsch-Israelin Noga aus Berlin, die als Reaktion auf den 7. Oktober 2023 nach Israel gegangen ist, um dort Militärdienst zu leisten. Eine Stimme von vielen, die wir in dieser Podcast-Folge gehört haben. 2 Jahre nach dem 7. Oktober, wie schauen Menschen aus der jüdischen Community rückblickend und heute auf dieses Datum? Und das war Vertikal Horizontal, Glaubens- und Gewissensfragen, der Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Zu finden unter ndr.de/info und selbstverständlich auch in der ARD-Audiothek. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier
und Carsten Dippel.
Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.